Herr, du gibst uns in deinem Wort solch eine klare Weisung, dass wir nur danken und dich loben können, wie du uns gewisse Hoffnung ewigen Leben schenkst. Und wir kommen jetzt aus diesem Tag auch erfüllt mit allem, was uns heute beschäftigt hat, mit so vielen Problemen und Schwierigkeiten. Aber wir haben auch immer wieder unsere eigene Unzulänglichkeit gespürt. Und da wollen wir doch, dass du uns veränderst durch dein Wort, dass du auch durch uns hindurch wirkst. Und wir wollten so gern, dass unser Leben etwas für dich ausstrahlt und dass etwas an Frucht sichtbar wird. Gib doch heute Abend auch durch dein Wort uns ganz neue und tiefe Erkenntnisse. Amen. Wir haben ja prophetische Aussagen, die sich dann verschieden durch die Schrift hindurchziehen, und wir hatten jetzt letztes Mal das neue Herz. Das ist das ganz wichtige Bild des Hesekiel. Ich will das steinerne Herz wegnehmen, ihnen ein neues Herz geben, wie das auch im neuen Bund dann erfüllt wird. Und habe heute vor, auch nochmal auf ein prophetisches Bild zu kommen, das im Hesekiel-Buch steht. Wenn Sie es mal aufschlagen, wir werden aber dann erst am Schluss wieder drauf kommen. Hesekiel 15. Hesekiel 15. Das Gleichnis vom unbrauchbaren Rebholz. Das Gleichnis vom unbrauchbaren Rebholz. Also, wer jetzt, haben wir einen Holztechniker unter uns? Kein Holzfachmann. Aber das weiß natürlich jeder schon, der ein bisschen die Landschaft kennt, auch bei uns. Während man das Buchenholz als ein besonders hartes Holz schätzt und das Tannenholz als ein besonders gut zu verarbeitendes Holz, ist mit dem Rebenholz nichts anzufangen. Es kann weder zum Schnitzen verwendet werden, das ist beim Olivenholz möglich, aber nicht beim Rebholz. Das Rebholz ist absolut unnütz, und darum ist es ein ganz tolles Bild in der Bibel, dass ich nur in eine Richtung Frucht bringen kann, und da hat es nur einen Sinn, und wenn ich diese Aufgabe nicht erfülle, ist mein Leben zu nichts mehr brauchbar. Das ist ein tolles Bild. Das ist mir erst wieder deutlich geworden, stimmt's, oder ich bin jetzt so in der Landwirtschaft aufgewachsen und mein Vater war kein Weingärtner, deshalb wissen Sie vielleicht noch mehr, ist irgendjemand Spezialist von der Weinberge noch. Ja? Ja, ist sie da, Schwester Marga? Oder kann man doch noch was machen aus den Reben, aus den Stöckle da? Was macht man noch? Jetzt kommt's. Feuer, gut, okay. Das steht ja hier. Du Menschenkind, was hat das Holz des Weinstocks voraus vor anderem Holz? Das Rebholz, das im Gehölz wächst. Nimmt man es denn und macht etwas daraus, macht man auch nur einen Pflock daraus, an den man etwas hängen kann, irgendwas Kleines an der Wand. Siehe, man wirft's ins Feuer, dass es verzehrt wird. Wenn das Feuer seine beiden Enden verzehrt hat und die Mitte versenkt ist, wozu sollte es dann noch taugen? Siehe, als es noch unversehrt war, konnte man nichts daraus machen. Wie viel weniger kann dann noch daraus gemacht werden, wenn es das Feuer verzehrt und versenkt hat? Darum spricht Gott der Herr, wie ich das Holz des Weinstocks, das im Gehölz wächst, dem Feuer zu verzehren gebe, so will ich auch die Einwohner Jerusalems dahingeben und will mein Angesicht gegen sie richten. Sie sind dem Feuer entgangen, aber das Feuer soll sie doch fressen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Angesicht gegen sie richte und das Land zur Wüstenei mache, weil sie die Treue gebrochen haben, spricht Gott der Herr. Ich habe gedacht, wir gehen heute Abend mal ein Stück dem Weinstock entlang in der Bibel. Der Weinstock ist die Pflanze in der Bibel, die einen ganz beherrschenden Platz steht und auch gerne als Gleichnis benutzt wird. Warum? Der Weinstock war in Israel schon von den Kananäern gepflanzt, also bevor die Israeliten aus Ägypten dort eingewandert sind. Wir wissen das aus vielen Erwähnungen, vor allem aus den Kundschaftern, die damals ins Land gezogen sind und am Bach Eschkol eine Traube abgeschnitten haben. Das Bild der zwei Männer, die die Traube tragen, ist das Bild des israelischen Touristikministeriums als das Kennzeichen für eine vom Tourismusministerium geprüfte Einrichtung, dass die Traube so groß dargestellt wie die Personen, eine Riesentraube, das ist sicher nicht gemeint, sondern mit der Traube, da ist der ganze Weinstock gemeint. So verstehe ich es jedenfalls immer. Die haben einen Weinstock abgeschnitten und es muss für diese aus der Wüste kommenden Israeliten wahnsinnig gewesen sein. So was. Und da hingen die Trauben dran und die haben es gerade so frisch gebracht und vor dem Volk in der Wüste gezeigt. Es hat dann nicht viel gefruchtet, weil sie auch erzählten, wie bewaffnet die Städte sind. Das Volk hat dann aufgeschrien in großem Entsetzen. Das war also diese Traube der Kundschafter. Wir wissen sogar aus den Mosebüchern sehr genau, wo in Israel die Weingebiete waren. Im Sorektal zum Beispiel, da stammte noch ein anderes Früchtchen her, die Delila, die den Simson verführt hat. Die kam auch aus dem Sorektal. War eigentlich ein Philisterland, das ist von Jerusalem zur Küste hin. In diesem Tal, nicht da, wo man heute mit der Autobahn fährt, so ein bisschen südlicher, liegt das Sorektal. Dort war viel Weinbau und dann haben wir es in Timna wird erwählt, aber nicht dieses in der Wüste unten am Roten Meer, sondern auch dort in dieser Gegend. Und dann wird Engedi vor allem erwähnt. Engedi als die große Traubenzucht am Toten Meer, muss besonders fruchtbar und schön auch schon in frühester Zeit gewesen sein. Dass der Wein für uns auch problematisch ist, das ist in der Bibel ganz offen erwähnt, und zwar schon am Anfang. Schon beim Noah, jenem gesegneten Gottesmann, steht da, dass er betrunken da lag und seine Söhne kommen und seine Scham sehen und die Söhne gehen rein. Und da wird ja einiges in der Bibel auch erzählt über diese Situation. Sie erinnern sich auch dann etwas später bei den Töchtern Lots, die ihren Vater betrunken machen, um von ihrem Vater ein Kind gezeugt zu bekommen. Es ist erschütternd, wie das in der Bibel so am Anfang steht. Man ist immer beim Bibellesen dann schockiert, aber das ist gut, dass wir das wissen. Dass die große Gottesgabe des Weins, die ja auch in dem Neuen Testament so dargestellt wird, unter dem Psalm, du machst, dass der Wein erfreut des Menschen Herz, die ganze auch Belastung, die wir dabei empfinden, wir tun ja gut daran, dass wir etwa beim Abendmahl von Anfang an das ja alkoholfrei feiern und da auch niemand in Probleme bringen wollen. Wir wollen auch diese Not ganz stark unter uns sehen und auch mehr darüber reden. Ich finde das immer schade, dass so viele, die davon betroffen sind, sagen, ich kann mit niemand drüber reden. Warum eigentlich nicht? Man kann erst darüber reden, wenn man gemeinsam auch darüber sprechen kann und auch dann Hilfestellung geben kann. Und das ist auch so schön. Wir sind auch dankbar, dass es auch Leute gibt, die wir immer wieder angeben, auch das Blaue Kreuz, das hier hilft, aber auch in der Gemeinde soll das so sein. Und es ist jedoch in Gefahr, davon betroffen zu sein. Und trotzdem steht in der Bibel drin, dass das erste Wunder, das Jesus tat, die Weinvermehrung von Kana war. Es ist immer wieder so, dass auch alle Not, die wir mit den Gaben Gottes haben, das nicht aufhebt, dass auch Gott sie heiligen und benutzen kann. Das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen, um ein schönes Fest zu feiern, würden wir heute sagen. Aber das ist immer auch ein interessanter Hinweis, dass die asketische Glaubenshaltung nicht unbedingt die einzige Lösung ist. Man kann ja immer sagen, es ist alles schlecht, man soll überhaupt nichts ausgeben an Geld und man soll sich möglichst von allem zurückhalten. Diese Geschichte der Hochzeit zu Kana steht auch in der Bibel drin. Auch, dass Jesus das Abendmahl gefeiert hat, wir werden nachher nochmal drauf kommen, mit dem Gewächs des Weinstocks, das hat natürlich auch viele dann dazu greifen lassen, zur Überlegung, das sei sicher unvergorener Traubensaft gewesen. Aber sehen Sie, das ist mir wieder zugezwungen. Der Weinstock hat eine ganz große und wichtige Bedeutung. Und ich würde Ihnen zuerst einmal die Stelle zeigen, die wir in der Adventszeit schon benutzt haben, bei den Adventsverheißungen, 1. Mose 49. 1. Mose 49, Vers 10 und 11. Der alte, sterbende Jakob ruft seine Söhne und gibt ihnen einen Segen. Und da leuchtet ja was durch, wie der Jakob schon die ganze Geschichte seiner Nachkommen sieht. Das ist ein prophetischer Durchblick. Und da sieht er Juda als den Löwen von Juda. Aber, keine Angst, es ist kein gefährlicher Löwe, es ist ein junger Löwe, mit dem kann man spielen. Ganz wichtig, dass ja für die Juden das Löwentor in Jerusalem so wichtig ist, oder die Äthiopier, die sich auch als Nachkommen Salomos verstehen, die haben mitten in Addis Abeba den Löwen aus Juda als ein großes Denkmal stehen. Der Löwe, das Bild da, und aber nicht als ein Löwe, der zerreißt, sondern als ein starker Löwe vom Spiel. Er liegt dahingestreckt, er liegt gelagert, er kämpft nicht und er hat das Zepter in seiner Hand, Vers 10, und er hat den Stab des Herrschers zwischen seinen Füßen und plötzlich kommt, bis dass der komme. Das Wort Held ist ganz schwierig zu übersetzen, weil dieses Wort Shiloh nur hier steht. Die meisten Sprachforscher sagen, das Wort Shiloh heißt eigentlich bloß, bis der kommt, der es hält. Das ist gar kein Titel, das ist plötzlich die Messias-Hoffnung. Und der Held kommt und ihm werden die Völker anhangen. Übrigens, so interessant, wie die missionarische Weitung des Alten Testaments von Anfang an da ist. Die ganzen Weltvölker sind einbezogen in den Segen Jakobs. Und dann kommt es, er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Kann man doch gar nicht. Das Bild ist in sich surrealistisch, ganz verrückt wie ein modernes Bild. Seine Augen sind dunkel vom Wein und seine Zähne weiß von Milch. Das ist vom Messias gesprochen. Müssen Sie wissen, das ist orientalische Redeweise. Von der Lebensfülle gesprochen. Was ist zuerst das Bild, dass der Esel angebunden wird an diesen Weinstock, der Esel an den Weinstock und seiner Eselin füllen an die edle Rebe? Normalerweise, ein Esel frisst den Weinstock ab, die Blätter. Ist doch klar. Und das ist paradiesischer Zustand zwischen Natur und Tier. Nichts mehr wird passieren. Man braucht auch keinen Zaun. Normalerweise wird man immer einen Zaun rummachen, damit die Tiere diesen Weinstock nicht runteressen. Und dann das überströmende Bild, das ist Festfreude, Festjubel. Und dann das Bild der Reinigung. Irgendwas von Reinigung. Das sind ja alles schon vorweisende Bilder auf den Messias und sein Erlösungswerk. Und die Fülle des Lebens. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Aber nicht so, wie dann die Griechen sagen, wie bei in der sinnlosen Freude an dem Genießen der Güter, gar nicht das so, was man im Griechentum dann das Bacchantische nennt, das Saufen und so, gar nicht, sondern das ist nur im Bild drin. Die Schönheit, sie werden trunken von den Gütern deines Hauses, heißt im Psalm. Und das ist ein übertragenes, gemeint, das Sattwerden an den schönen Gaben Gottes. Und all das liegt da drin, ein Bild, also der Wein wird hier, und der Weinstock wird hier ganz anders gesehen an dieser Stelle. Und nun hätten wir eigentlich am Sonntag den Predigtext gehabt, wenn ich nicht den Josua mit seinem Gemeindetag in Sichem drangenommen hätte, Jesaja 5. Und ich dachte, es wäre schön, wenn wir heute nochmal dieses Prophetenwort aus dem Jesaja lesen, von dem Weinberg. Und da auf einmal wird der Weinberg ein Bild für das Volk Israel. Warum? Weil man in Israel sich unheimliche Mühe gab, einen Weinberg anzulegen. Das war ja auf diesem steinigen Boden gar nicht leicht. Die Sonne war da, aber der Boden war schlecht und es gab viel, viel Steine. Und wenn einer einen Weinberg gebaut hat, dann muss man viel arbeiten. Ihr am Neckartal, Schwester Marga, ihr habt es ja noch besser, weil der Boden einigermaßen gut ist. Aber man muss auch wahrscheinlich viel hacken und schneiden und rumgehen. Der Weinberg braucht aber viel Arbeit, von allein geht's nicht. Die Ringelblumen im Garten, die wachsen von allein. Oder die Stauden. Jetzt beim Weinstock muss man dran arbeiten. Und das ist ein tolles Bild für die Arbeit, die Gott mit seiner Gemeinde hat. Gott kümmert sich drum und will Frucht haben. Sie ist, die Gemeinde ist nicht nur für sich da, damit sie sich amüsiert, sondern erwartet auf Frucht. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er hatte auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Sehen wir, was alles nötig war, um einen Weinberg richtig bearbeiten zu können. Er musste entsteint werden, es musste eine Mauer gebaut werden, es musste ein Zaun gemacht werden. Man brauchte einen Turm, natürlich zum Bewachen, damit bei nachts nichts gestohlen wird. Da hat man einen Wächter reingesetzt, da haben wir meist die jungen Burschen genommen und die saßen dann da draußen. Man sieht ja noch viele Bilder von diesen Weinbergtürmen in Israel und das war die Sache dann, die Kelter, das war meist ein ausgehauener Fels, in dem man dann die Trauben getreten hat und den Saft gewonnen hat. Und jetzt hat es alles gemacht, das war eine mühevolle Arbeit, bis der Weinberg entstanden war und dann bringt er keine gute Frucht. Und jetzt hat der Jesaja das so schön gemacht, dass er seine Zuhörer auffordert in diesen Bildern, sagt doch mal, was würdet ihr mit so einem Weinberg machen? Nun richtet, ihr Bürger, zu Jerusalem, ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg, was sollte man noch mehr tun in meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hast du denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Jetzt ist in der neuen Übersetzung das hebräische Wortspiel wunderbar aufgenommen. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, siehe, da war Schlechtigkeit. Das ist im Hebräischen ganz wunderbar bei den Propheten oft gewesen. Aber da kommt das Bild des Weinbergs als etwas von dem, was Gott investiert und dran arbeitet und sich bemüht hat, dass doch endlich Frucht herauskommen soll. Und da hat dieses Bild vom Weinstock und vom Weinberg in Israel eine ganz überragende Bedeutung gehabt. So finden wir es immer wieder in der Bibel. Wir schlagen jetzt den Psalm 80 auf. Kommt natürlich viel öfter in der Bibel vor, aber wir wollen nur die Kernstellen hier haben. Und dann von Vers 9 aus. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt. Du hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Es wird dargestellt, wie zuerst der Weinberg geebnet wird. Dann werden die anderen Pflanzen rausgenommen und dann wird der kleine Setzling eingesetzt. So war die Geschichte Israels. Ein Bild für dieses Wunder, wie das Volk Israel an diesen Platz kam. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. In Israel wächst der Weinstock ja anders als bei uns, den lässt man am Boden wachsen, damit er gleichzeitig die Feuchtigkeit im Boden hält. Und die Blätter decken das ab, man zieht ihn ganz selten hoch und dann jedenfalls nicht sehr hoch. Normalerweise kriecht er bloß auf dem Boden entlang und da hängen dann die Trauben dran. Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Warum hast du denn seine Mauer zerbrochen, dass jeder seine Früchte abreißt, der vorübergeht? Der ganze Psalm bezieht sich auf die Verwüstung Israels, auf das Elend des zerstörten Israel. Es haben ihn zerwühlt, die wilden Säue und die Tiere des Feldes ihn abgeweidet. Gott Zebaoth, wende dich doch, schaue vom Himmel und sieh darein. Nimm dich dieses Weinstocks an, schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat. Den Sohn, den du dir großgezogen hast. Sie haben ihn mit Feuer verbrannt wie Kehricht. Vor dem Thron deines Angesichts sollen sie umkommen. Das war damals jedem in Israel klar, was mit dem Bild des Weinstocks gemeint war. Es war eine Edelpflanze, weil das so kennzeichnend war für dieses heiße Land. Der Weinstock als, übrigens auch als ein ganz wichtiges Nahrungsmittel, diese Rosinen etwa, die getrockneten Trauben waren ganz wichtig. Sind auch heute noch wichtig. In Israel kann man immer wieder angeboten bekommen. Die waren dann ein wichtiges Nahrungsmittel und so weiter. Der Weinstock hatte eine ganz überragende Bedeutung, obwohl auch schlechte Erfahrungen mit dem Wein natürlich, wie am Anfang der Bibel geschildert, nicht ausgeblieben sind. Und trotzdem hat man ihn als die Gabe Gottes erkannt, aber gleich im sinnbildlichen Sinn, in dieser übertragenen Bedeutung, wie wir es dann jetzt in Hesekiel 15 haben. Und da geht es um diese ganz furchtbare Sache, was ist, wenn ein Weinstock keine Frucht bringt? Kann man was noch verbrennen, den kann man nur noch abholzen, aber er ist in sich sinnlos geworden. Was ist mit Frucht gemeint? Da ist natürlich nicht nur gemeint, dass mein Leben irgendetwas bezwecken soll, sondern, was wir am Sonntag schon hatten beim Josua, ich soll Gott dienen. Wie kann ich mit meinem Leben Gott dienen? Wie kann ich mit meinem Leben etwas für Gott wirken? Was kann das bedeuten? Dürfen Sie den Kopf zerbrechen? Jeder ist von Gott gesetzt, dass er Frucht bringt. Kapitel 17 wird es nochmal aufgenommen. Sehen wir in den Hesekiel hinein, dann merken Sie schon, wir tun oft schwer beim Bibellesen, aber wenn wir es mal so systematisch nehmen, so schwierig ist das nicht. Er hat immer wieder das Thema angesprochen von dem Weinstock und hat sehr, sehr gern mit solchen Bildern gearbeitet. Da nimmt er die Bilder ineinander. Übrigens, das darf Sie nicht stören, wenn bei den Gleichnissen die Bilder plötzlich ineinander übergehen. Da wird also zuerst von einer Zeder genommen und von der Spitze des Zeders wird eine Spitze abgeschnitten, wird in den Boden eingepflanzt und wird auf einmal ein Weinstock. Da gehen die Bilder ineinander über. Das ist da immer wieder möglich gewesen. Da kam ein Adler, heißt da im Vers 7 oder was, mit großen Flügeln, starken Schwingen und pflanzt diesen Weinberg. Und da redet er auch von den politischen Verwicklungen, die es damals kam. Es war ja für Israel ganz furchtbar, als das Nordreich von Samaria, Samaria liegt ja etwa 13 Kilometer westlich von Sichem, wo man am Sonntag in der Predigt war. Samaria ist dann die Hauptstadt, die hauptsächlich Ahab ausgebaut hat. In Sichem begann das Nordreich und dann hat der Omri, der Vater vom Ahab, hat ja diese Samaria auf dem Berg gekauft, während Sichem im Tal lag. Ist ja schade, dass man nie hingehen kann. Man kann heute in Samaria, ich war noch nie in meinem Leben da, trotz unseren 14 Israelreisen, noch nie in Samaria. Das ist schon richtig. Ich warte immer mal, dass aufgeht und hoffte, dass es jetzt möglich wird durch diese Friedensverhandlungen, aber das sieht ja nicht so danach aus. In Samaria können Sie noch den Teich besichtigen, wo der Wagen Ahabs gewaschen wurde, wo man den toten Leichnam heruntergehievt hat. Das ist eindeutig als der Teich von Samaria aus der Zeit Ahabs rekonstruierbar. Die Römer haben später hier sehr viel errichtet, aber es sind doch noch viele Dinge sichtbar in Samaria. Und wie diese Samaria 722 erobert war, und die Bürger deportiert wurden, da haben ja die Israeliten in Juda dann gemerkt, jetzt ist ja aus und das geheiligte Land ist zerstört, da haben sie was gespürt von diesem Weinstock, der zerbrochen wird und den Gott einfach abschneidet und der nichts mehr wert ist. Und da kommt schon die Warnung bis dann 597 vor Christus. Die erste Vertreibung aus Jerusalem folgte durch Nebukadnezar. Und bei dieser ersten Gruppe, die deportiert wurde, war der Hesekiel dabei und hat genau diese Not des zerstörten Weinstocks beschrieben, in Kapitel 17, in Kapitel 15. Wir sind auch nicht für Gott brauchbar gewesen. Und jetzt hat Gott diesen Weinstock einfach abgeschnitten und an diesem Bild hat er es wunderbar darstellen können, was die Ursache des ganzen politischen Missgeschicks war. Wir sind aus der Nähe Gottes herausgefallen. Wir haben unsere Bestimmung verloren. Wir haben unsere Aufgabe versäumt. Und jetzt müssen wir weitergehen von Hesekiel 15 und 17 und müssen ins Neue Testament hineingehen. 5 Gleichnisse hat Jesus vom Weinstock und vom Weinberg benutzt. Wollen wir nicht alle behandeln. Von den Weingärtnern und von den bösen Weingärtnern und von den Arbeitern im Weinberg und so weiter. Sondern das Wichtigste ist Johannes 15. Vielleicht der Leuchtpunkt, dass dieses Bild noch einmal kommt und immer werden andere Seiten betont. Während vorher der Weinstock Israel war, ist jetzt in Johannes 15, in diesem Gleichnis, wie es Jesus erzählt, ganz betont, er, der gute Weinstock, ich bin, ja, Ich bin im Lukas, deshalb finde ich es nicht. Und habe noch mein Brill heute vergessen. Das ist also toll. Ja, wenigstens ein großer Druck heute dabei. So was Schönes und trotzdem geht's kaum. Ich bin der Wahre, meine Augen sind eben hier auch ein bisschen dunkel geworden. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weinger, der wahre Weinstock, der Richtige. Er setzt das jetzt dagegen und sagt, während das bei Israel so ausging und so furchtbar war, bin ich jetzt der richtige Weinstock. Und das, was Jesus an diesem Bild heraushebt, ist nochmal all das, was der Hesekiel schon genannt hat. Das Entscheidende an einem Weinstock ist nicht, dass er schöne Blätter hat. Sie haben ja zu Hause alle immer wieder Blumen. Die kauft man, weil sie schön blühen. Am Weinstock ist es Blühen nicht schön. Da gibt's keinen Strauß von Blüten. Und die Blätter, die sind manchmal auch ganz nett in der Herbstfärbung. Aber das Entscheidende am Weinstock sind nicht die Blätter, sondern ist, dass er Frucht bringt. Und Jesus sagt, jeder, der mit mir in Verbindung ist, und damit beschreibt er das Verhältnis, das wir mit ihm haben sollen. Das ist das Bild der Rebe, die Frucht bringt. Und das ist so toll, weil dieses Bild mich schon in meinem Glaubensleben so oft getröstet hat. Eine Rebe muss nichts machen. Die braucht gar keine Energie, sondern sie muss nur Röhre sein für das, was die Kraft des Weinstocks durch sie hindurchströmen lässt. Ich muss nur Röhre sein, dass Gott seine Gaben durch mich durchfließen lässt. Und wenn Sie das einmal begriffen haben, dann werden Sie auch von jedem Druck und von jedem Zwang frei. Das hat Jesus mit dem Bild so schön sagen wollen. Ihr müsst nur an mir dranbleiben und euch so mir ausliefern, dass ich mit meiner Kraft in euch wirken kann. Das ist ein ganzes Geheimnis. Christus in uns, der mächtig wirkt, der uns die Worte in den Mund legt, der aus unserem Herzen heraus wirkt. Und wir sind eigentlich nur die, die das passiv ausführen dürfen, was er in uns hineinlegt. Aber gleichzeitig der Ernst, der schon in Hesekiel 15 war, dass die Rebe, die keine Frucht bringt, als nutzloses Holz abgeschnitten und verbrannt wird. Aber die herrliche Zusage, wir haben ja da schon also ganze Predigten drüber gemacht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Hat es Jesus, geht gar nicht. Aber mit mir alles. Und da kommt ein ganz neues Bild beim Weinstock, dass Jesus Christus in diesem Bild zu uns spricht. Und er uns dieses zeigen will, wie er unser Leben erfüllt mit seiner Gegenwart und mit seiner Nähe und wie er uns gebraucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts. Und wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr nun in mir bleibt und auf meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Diese ganz innige Verbindung. Und das ist der Höhepunkt all dessen, was da je erzählt wurde. Wir haben noch im Hinterkopf das Bild, das Hesekiel gehabt hat. Das sollen wir auch jetzt nicht einfach weglegen. Ja, ganz merkwürdig, dass Gott immer wieder so handeln kann in seinem Volk. Dass er den Weinstock durchs Gericht hindurchführt. Sein Volk, er schneidet das ab. Und plötzlich ist da ein Weinstock und dann kann er ihn wieder zu Ehren bringen. Und er kann aus diesem Weinstock wieder Frucht schaffen, so wie er es in seinem Volk gemacht hat. Es bleibt ja immer wieder das Wunder, dass da etwas an diesem Weinstock wächst. Das Bild wurde dann in Israel immer wieder weitergeführt und man hat sehr viel auf diesen Spross im Weinberg, am Weinstock geachtet. Da sprießt was Neues und da kommt neues Leben heraus. Und dieses neues Leben, das ist das Hoffnungszeichen. Aus dem Alten kommt wieder was Neues. Dieses Bild vom Spross hat eine ganz wichtige Bedeutung, weil ja da die ganze Hoffnung auf den kommenden Messias ausgedrückt wurde. Aus dem alten Israel kommt der Verheißene. Wir hatten das doch beim Sacharja einmal. Soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Übrigens, das hat die Hanna in ihrem Lobgesang so schön besungen. Der Herr tötet und macht lebendig. Der Herr führt in die Hölle und wieder heraus. Der Herr kann uns oft so durchs Gericht durchführen, uns zeigen, was unnütz in unserem Leben ist. Abschneiden, aber immer deshalb, weil er die Frucht aus unserem Rebenstücklein heraustreiben lassen will. Lasst euch doch dazu bereiten, dass er mehr Frucht bringt. Oder wie es die Maria sagt, der Herr stürzt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Es ist Gottes wunderbares Tun, dass er dieses schwache Pflänzlein wieder zu Ehren setzt. Und dass er daraus wieder viel bleibende Frucht wirken kann. Das, was er tut, ist der Spross am alten Weinstock. Da war keine Gestalt noch schöne. Da war nichts, was uns gefallen hätte. Aber das, was Jesus aus dem alten Weinstock macht, das ist von Bedeutung. Und so steht über diesem ganzen Weinstockbild diese ganz herrliche, große Hoffnung. Wir schlagen das noch einmal auf im Hesekiel 17, 22. So spricht Gott, der Herr. Dann will ich selbst von dem Wipfel der Zeder die Spitze wegnehmen und ihr einen Platz geben. Ich will oben von ihren Zweigen ein zartes Reis brechen und will's auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen. Das ist eine Messiasverheißung. Das ist eine der schönsten Messiasverheißungen im Hesekielbuch an dem Bild von dem Weinstock noch einmal, dass Gott einen neuen Pflanzenstücklein einsetzen will. Und das wird der Weinstock sein, der dann die Frucht bringt, von dem Jesus in Johannes 15 redet. Ich bin überzeugt, dass auch Jesus, wenn er gesprochen hat, viel mehr im Alten Testament gelebt hat und das auch für die vielen schriftkundigen Leute viel mehr verständlich war. Und wir sollten die ganzen Bilder immer wieder hinüber und herüber besser verstehen. Dieses Bild von dem Spross und von dem Zweig kennen wir ja etwa aus Jesaja 11. Auch eine Adventsverheißung an Weihnachten. Sie wissen es, Jesaja 11. Wie heißt es? Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. Aus dem Elternhaus war der Vater von David. Das alte Davidsgeschlecht wird noch einmal Frucht tragen. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Jetzt hat es ja noch einen anderen Zusammenhang. Verstehen Sie, da war die erste Deportation der Bewohner Jerusalems nach Babel. Und der Hesekiel musste mitgehen. Die Leute waren betrübt und haben gesagt, was wird jetzt aus Jerusalem? Und der Hesekiel muss ankündigen, die Herrlichkeit Gottes ist aus dem Tempel ausgewandert. Es wird alles zerstört werden, es bleibt nichts übrig in Jerusalem. Es kommt die schreckliche babylonische Gefangenschaft. Und die große Enttäuschung war ja am Zedekia, am König von Juda. Das war ja ein Nachfolger Davids, der ja der Gesalbte war. Aber an dem Gesalbten hat man immer nur Gottlosigkeit gesehen. Und da ist das Volk Israel zerbrochen. Und der Hesekiel sagt, da kommt noch mal ein anderer Spross. Da wird das alte Haus weg, da wird aus dem Spross ein neues gepflanzt werden. Darum war das so wichtig, dass es wieder auf die Wurzel Davids zurückgeht, bei der Geburt Jesu. Und da wird er rauskommen aus der alten Wurzel Jesse. Jesse ist die griechische Form, so ist im Neuen Testament der Isai genannt. Das ist aber immer die Umschrift von den Hebräischen ins Griechische hinein. Und da wird ein Reis hervorgehen. Ich bin immer auch hier nicht so in der Forstwirtschaft bewandert. Das heißt, aus dem Strunk, ist es richtig? Aus dem Strunk wächst nochmal ein Reis heraus und dieses, das ist der abgehauene Weinstock, wo noch einmal was kommt, ein neues Wachsen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die Propheten haben es nur ganz bruchstückhaft sehen können. Die Bilder gehen ineinander über. Und doch haben sie ganz wesentliche Dinge uns gezeigt, die für uns zu den größten Offenbarungen unseres Glaubens gehören. Dass durch diese schrecklichen Abläufe der Geschichte nur das eine geschehen wird, dass dieser neue Weinstock Gottes sichtbar wird, an dem wir eingepflanzt sind. Da gehören wir dazu, zu seiner neuen Gemeinde. Und wir dürfen uns freuen, dass wir mit hineingenommen sind. Das Letzte noch. Sonst ist ja auch bei Jesus sehr viel der Ölbaum genommen als ein Bild. Oder Feigenbaum. Auch noch Bilder. Aber der Weinstock hat eine ganz hervorragende Bedeutung. Als Jesus das Abendmahl feierte, sagte er noch, er werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis er es neu trinken wird mit uns in der Herrlichkeit. Und so ist der Weinstock natürlich ganz besonders ein Symbol geworden für die große Zusage Jesu beim Abendmahl. Und da ist auch wieder die Messias-Erwartung von 1. Mose 49, vom Jakobsegen drin, der Reinigung und der Festesfreude, die eigentlich mit verbunden sein sollte. Und es ist auch für uns immer ein ganz wichtiges Zeichen. Wir denken auch daran, wenn noch Ältere unter uns sind, die die alte Ludwig-Hofacker-Kirche gekannt haben. Ich habe sie nicht gekannt. Und die da unten einen Altar oder über dem Altar ein Bild hatten vom Weinstock und von den Reben. Und das kommt davon her und hat von daher seine Bedeutung. Nicht bloß von Johannes 15, sondern der Bibel hängt plötzlich alles miteinander zusammen. Und aus diesen Bildern heraus hat Jesus eine neue Offenbarung uns mitteilen können. Und ich hoffe, dass Sie dieses Bild oft ermutigt und tröstet. Nicht bloß, dass die Reben abgeschnitten werden, sondern dass da der neue Weinstock ist, an dem wir teilhaben und in den wir hineingepflanzt sind.